Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast von Neustiften. Und diesmal in einer Vierer-Kombo. Mit dabei ist wie immer mein Partner und Co-Host Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo Jörg.
Und wir haben uns diesmal gleich zwei junge Herren eingeladen, die uns ein bisschen was über ihre Organisation erzählen. Ich darf herzlich begrüßen aus Berlin Julian Adler. Hallo, Herr Adler.
Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen.
Und Alexis Broschek. Hallo, Herr Broschek.
Hi.
Ja, nun, Jörg Schumacher hat es gerade gesagt, wir haben ja zwei junge Herren bei uns in dem Podcast, die auch vor nicht allzu langer Zeit ihre eigene NGO gegründet haben, wenn ich das so formulieren darf, nämlich Aid Pioneers, gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Adler, im Jahre 2020. Mögen Sie uns kurz abholen, warum Sie gemeinsam mit Herrn Broschek vor 4 Jahren die Organisation gegründet haben?
Also zunächst kann man vielleicht sagen, dass es gar nicht so sehr geplant war, eine NGO zu gründen, sondern eher aus dem Prozess heraus entstanden ist, dass eine Gruppe von vielen jungen Leuten, also nicht nur der Herr Broschek und ich, sondern fast 20 junge Leute, auch noch mit 2 anderen Mitgründern, sich versammelt haben in der Covid-Zeit, sehr viel Zeit hatten. Und wir vor allen Dingen in so Emergency-Situationen nach der Explosion in Beirut, aber auch nach dem Brand in dem Flüchtlingslager in Moria einen Unterschied machen wollten. Und daraus hat sich dann einfach die Erkenntnis entwickelt, dass in diesem Non-Profit-Sektor wirklich noch viel zu holen ist, sehr viele Ineffizienzen noch bestehen. Und da wollten wir einfach eine junge, dynamische Lösung schaffen und anbieten. Und so stehen wir heute hier.
Jetzt ist es ja so, Herr Broschek, dass man normalerweise ins Internet geht und sich dann 1-2 Organisationen raussucht und dann ein bisschen Geld sammelt und denen das gibt. Jetzt haben Sie sich ja entschieden, das selber zu machen. Was hat Ihnen und den anderen 20 Mitgründenden den Impuls gegeben, eine eigene Organisation zu gründen?
Wir haben einfach gemerkt, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen den verschiedenen Problemen, die wir auf der Welt haben. Also Herr Adler sprach ja gerade schon von der Corona-Pandemie, aber wenn man an die ganzen Krisen und Katastrophen und den Klimawandel denkt, merkt man einfach, dass die Not und das Leid so groß auf der Welt wird. Und parallel haben wir uns natürlich alle mal mit verschiedenen Non-Profits dieser Welt beschäftigt und gemerkt, dass es eigentlich für uns jüngere Leute da relativ wenig Angebot gibt. Vor allem, wenn es, also nicht nur, wenn es darum geht zu spenden, sondern auch, wenn es darum geht, mitzuarbeiten. Und darum dachten wir, wir können es auch mal selber versuchen.
Das bringt mich jetzt mal zu einem journalistischen Weh, nämlich was genau machen Sie denn eigentlich? Wenn ich auf die Organisation gehe, dann heißt es da, das sind die Aid Pioneers und die sagen einfach von sich, we provide local organizations with global support, also wir unterstützen lokale Organisationen mit weltweiter Unterstützung. Was ist das konkret?
Also eigentlich verbinden wir nur 2 verschiedene Entitäten. Auf der einen Seite haben wir durch diese frühe Arbeit gemerkt, dass es in den Ländern, in denen wir aktiv sind oder aktiv waren, es kann vom Libanon bis nach Sierra Leone eine wirklich große Bandbreite an Ländern gewesen sein, dass es dort in der Regel wahnsinnig effektive lokale Organisationen gibt. Das können NGOs sein, Schulen oder Krankenhäuser, die genau verstehen, was die Probleme vor Ort sind und auch welche Lösungen wirklich funktionieren. Die aber auch oft von der globalen Non-Profit-Landschaft ignoriert werden, weil natürlich viele Organisationen gerne ihre eigenen Projekte vor Ort machen. Und parallel haben wir gemerkt, dass es in Deutschland eine riesengroße Bandbreite an Personen gab. Das können Individuen sein, aber auch echt viele Unternehmen, die unbedingt mithelfen wollten und auch so ein bisschen enttäuscht waren von dem Angebot, was viele andere Non-Profits gemacht haben. Und genau diese beiden Zielgruppen kombinieren wir. Also wir versuchen, die effektivsten lokalen Organisationen zu finden, zu verstehen, was sie für Probleme haben und dann vor allem den privaten Sektor mit einzubeziehen, der uns in der Regel einfach so eine Art von NGO-Discount gibt. Also wir arbeiten mit ganz vielen Unternehmen zusammen, die uns entweder Produkte umsonst oder sehr günstig geben und können so eben sehr, sehr günstig und sehr effektiv Projekte durchführen, die aber genau diesen lokalen Organisationen, denen wir helfen wollen, dienen.
Jetzt geben Sie mir doch bitte nochmal ein konkretes Beispiel. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Ihnen Produkte geben, dann ist das ja wahrscheinlich nicht die Suppentüte von Aldi oder so, sondern wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit Medikamenten oder so. Was sind so konkrete Fälle, Herr Adler?
Vielleicht muss ich sagen, für die Hörerin, es gibt auch Suppentüten von Lidl, Penny und
Netto. Natürlich, das soll ja jetzt keine Schleichwerbung sein, ist aber das Erste, was mir eingefallen ist. Herr Adler, aber was heißt das konkret?
Ja, das heißt konkret, dass wir in 2 Sektoren arbeiten, zum einen im medizinischen Sektor, aber auch in dem Solarsektor, wo wir vor allen Dingen Schulen und Krankenhäuser ausstatten mit medizinischem Gerät, Medizin, Verbrauchsmaterial, aber auch mit Solaranlagen. Also wir haben zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen, eine Kooperation mit Enpal hier in Deutschland, die uns Solarequipment relativ günstig anbieten, aber auch in sehr hoher Qualität, sodass wir dann dem Krankenhaus vor Ort nicht nur das Beatmungsgerät zur Verfügung stellen können, sondern auch eben die Solaranlage auf dem Dach, die dann die Energie liefert, um das Beatmungsgerät zu betreiben, also eine ganzheitliche Lösung zu schaffen.
Ich jetzt nochmal höre, Herr Broschegger-Adler, dass Sie sich die Expertise vor Ort holen. Nun sitzen Sie ja in Berlin. Und für mich ist natürlich die spannende Frage, wie kommen Sie denn dann im Libanon oder in Syrien? Wie kommen Sie an die richtigen ProjektpartnerInnen?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Und es gibt da auch, glaube ich, keine so ganz einheitliche Antwort. Wir haben angefangen, ehrlicherweise ganz viel damals noch über Facebook Organisationen zu finden, die oft gar keine eigenen Websites haben, und haben dann einfach sehr viel mit denen gesprochen, sind natürlich auch oft vor Ort und versuchen so zu verstehen, wer wirklich gute Arbeit macht und wer nicht. Und dann, glaube ich, ist der Ansatz auch vielleicht vergleichbar mit einem, vielleicht einem Investor, der ein gutes Startup sucht oder eine gute Aktie, der einfach sehr viel sich umhört und mit anderen spricht. Wir sind mittlerweile in einigen Netzwerken drin, die eben vor allem aus so lokalen Organisationen, zum Beispiel im Nahen Osten oder in Afrika bestehen. Und finden so eben unsere Partner.
Jetzt sprechen Sie gerade von Startups. Sie haben eben gesagt, gute Kontakte zu Unternehmen. Sie gehen so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher wirtschaftlich vor. Herr Adler, wenn man Ihre Lebensläufe anguckt, dann gibt es da auch einen entsprechenden Hintergrund. Ist das so eine Unternehmerherangehensweise oder wie muss ich mir das vorstellen?
Absolut. Also unser Ansatz ist es wirklich, den Non-Profit-Sektor, ohne dass wir unsere Gemeinnützigkeit irgendwie in Frage stellen wollen, irgendwie dynamischer, effizienter und auch unternehmerischer zu denken. Also dadurch, dass wir ja viele Unternehmen mit einbeziehen, haben wir natürlich schon mal diese Komponente drin, aber haben auch einfach gemerkt, dass bei diesen ganzen noch auch sehr bürokratischen Ineffizienzen, die im Non-Profit-Sektor bestehen, noch eine ganze Menge zu holen ist, wenn man eben das Ganze auch unternehmerisch langfristig denkt. Also wir haben auch viele Spender, die dann Geld reingeben, zum Beispiel in Solarprojekte, die ganz viel Dieselkosten einsparen für Organisationen vor Ort, Kosten, die dann wirklich eingespart und reinvestiert werden können in Impact über Jahrzehnte, mehr Patientenbehandlung oder Schüler, die dann in die Schule gehen können.
Jetzt sind Sie ja, wenn ich das richtig auf der Webseite gesehen habe, irgendwie um die 30 Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich für Sie arbeiten. Und wenn man so die Webseite durchscrollt, sind ja fast alle, die auf Ihrer Webseite sind, nicht in meinem Alter und auch nicht in deinem Alter, Jörg Schumacher. Also es sind alles junge Menschen mit wahnsinnig guten, ja wahnsinnig gut ausgebildete Menschen, die sich alle bei Ihnen engagieren. Was ist denn der Spirit, den Sie in den Jahren seit Ihrer Gründung, ist ja nun auch schon 4 Jahre her, was ist der Spirit, der diese Menschen begeistert?
Also ich würde behaupten, das sind vor allem Personen, die genau verstehen, dass es diese vorhin angesprochenen Probleme auf der Welt gibt und dass das, was wir im Moment tun, nicht genug ist, um sie zu lösen. Und das sind eben auch Leute, die in der Regel, also wir haben ungefähr 8 Leute, die bei uns fulltime im Team arbeiten und dann nochmal eine sehr große Anzahl an Volunteers, die sich ehrenamtlich neben ihrem Job ein paar Stunden die Woche engagieren bei uns. Und das ist eben dadurch ein sehr junger, sehr dynamischer Spirit, das ist eine Kombi aus einem Startup und einer großen Organisation mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern ist.
Nun, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Andreas hat es eben gesagt, Sie sind eine junge Truppe. Sie haben teilweise mit Organisationen zu tun, die unter sehr erschwerten Bedingungen, Syrien, Libanon, jetzt Beirut, Sie haben es angesprochen, ihre Arbeit leisten. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal schwierig ist, wenn Sie da anrufen und sagen, hier, ich hätte eine Wagenladung Medikamente für dich, um es jetzt mal ganz flapsig zu formulieren. Wie bauen Sie an der Stelle Vertrauen auf? Weil das sind ja doch unterschiedliche Welten und unterschiedliche Kulturen, Herr Adler.
Ja, absolut. Und da müssen wir natürlich auch immer sehr, sehr zurückhaltend und humble sein in unserem Ansatz. Wir sprechen natürlich ganz viel mit den Leuten, machen immer klar, dass es eigentlich deren Expertise ist, die unsere Projekte dann am Ende informiert. Und dadurch, dass wir mit so vielen da vor Ort sprechen, wir haben ja eben schon mal die verschiedenen Netzwerke angesprochen, baut sich dann auch quasi ein Austausch auch von lokalen Organisationen auf, wo nicht nur wir auch viel über andere lernen können, sondern die halt auch über uns und wir auch ja mittlerweile auch einen gewissen Track Record bei unseren Projekten haben.
Herr Broschek, wenn Sie auf Ihre Arbeit schauen und Sie vergleichen das vielleicht so mit der traditionellen Arbeit, was wäre so aus Ihrer Sicht der größte Unterschied, den Sie machen?
Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich drei verschiedene Faktoren. Wir haben ja gerade eben schon das Unternehmerische angesprochen, denken eben auch sehr in was sind quasi skalierbare Projekte, die wir durchziehen können in verschiedenen Regionen mit sehr geringen Kosten und eben auch mit Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Punkt zwei ist eben, dass wir dadurch einen sehr starken Hebel haben. Also wir können zum Beispiel für ungefähr $20,000 oder Euro weltweit Medizin schicken, immer in 40 Fußcontainer, die einen Wert von ungefähr 500.000 haben. Also wir haben über 20-fachen Hebel auf jeden Euro, den wir quasi in diesen Projekten ausgeben. Das ist, glaube ich, auch eher ungewöhnlich. Bei den meisten anderen Organisationen muss man ja mal abziehen, wie viel von dem gespendeten Euro in Verwaltungskosten enden. Und drittens eben, dass wir so eine sehr junge, dynamische Truppe sind, die auch eben auch ein Spendenangebot für andere junge Leute bereitstellen wollen.
Sie haben es gerade angesprochen, es geht um Spenden, es geht um Unternehmen, die Ihnen spenden. Sie haben aber auch gesagt, Sie sind häufig vor Ort, logischerweise auch um Vertrauen aufzubauen, um bekannt zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Administration bei Ihnen was kostet, auch wenn da viele ehrenamtlich arbeiten. Wie kriegen Sie die Kosten Ihrer Organisation finanziert?
Ja, wir sind in einer sehr besonderen Lage, dass wir das Glück hatten, gerade in der Anfangszeit von 8 Pioneers Visa 2, Inkubationsinvestoren zu haben. Zwei Organisationen, ein Unternehmen und eine Familienstiftung, die Altenburg-Stiftung und Ströer, das Unternehmen in Deutschland, die gerade am Anfang fast komplett unsere Verwaltungskosten getragen hatten, sodass wir uns darauf konzentrieren konnten, nur die Projekte zu bauen und zu skalieren. Mittlerweile ist es so, dass wir natürlich auch gewachsen sind, wenn man das runterbricht und dann mal vergleicht mit dem gesamten Projektvolumen, auch wenn wir mittlerweile höhere Verwaltungskosten haben, als dass diese zwei Inkubationsinvestoren decken, haben wir trotzdem noch eine Spendeneffizienz von 96%. Was vor allen Dingen natürlich daran liegt, dass so viele Unternehmen uns nochmal gehebelte Spenden reingeben, sofern wir eben ein paar Grundspender immer mit an Bord haben, die uns dann die Projekte finanzieren.
Ja, bevor wir zu dem Gehebelten kommen, was ich sehr spannend finde, meine Herren, Sie haben hier zwei Ankerinvestoren gerade genannt, die am Anfang ein Grundvertrauen in ihre Arbeit hatten. Jörg Schumacher erwähnt ja immer zu Recht, dass es in Deutschland über 600.000 gemeinnützige Organisationen gibt. Die Auswahl, sein Geld zu investieren, ist ja reichlich. Was wäre aus Ihrer Sicht, Herr Broschek, was waren so die Hauptmotive, warum diese beiden Ankerinvestoren Ihnen dieses Vertrauen ausgesprochen haben?
Also dafür müssten Sie eigentlich mal die Altenburg-Stiftung selber in Ihren Podcast einladen, das können die am allerbesten erzählen. Was ich annehme, ist, dass Sie, das sind vor allem ein Ehepaar, Christiane und Karl Altenburg, einfach genauso wie wir dachten, dass man mal vielleicht neue Wege in diesem Non-Profit-Sektor gehen muss. Sie haben beide sehr viel Erfahrung in dem Bereich und haben an unsere Vision geglaubt, aber auch sicher an unser Team, was wir haben.
Herr Adler, wie ist das bei Ihnen? Was war bei Ihnen der Auslöser, sich um das Gemeinnützige zu kümmern, statt in irgendeiner Berliner Villa als Vorstandsassistent die ersten Lorbeeren zu sammeln?
Ich habe das auch von zu Hause sehr mitbekommen und vorgelebt bekommen. Mein Vater ist auch seit über 30 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Auch meine Mutter als Ärztin immer da natürlich mit einer gewissen Perspektive auf die Situation, die auch mal andere Menschen im Leben haben können, was nicht so sehr selbstverständlich ist. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass wir einfach, glaube ich, auch in einer Zeit leben, wo viele junge Menschen einfach, egal wie sie groß geworden sind, jeden Tag aufwachen und sich mittlerweile Fragen stellen, die man sich vielleicht vor 2 bis 5 Jahren noch nicht gestellt hatte. Muss man selber mal in den Krieg ziehen. Wie wird das mit dem Klima? Und ich glaube, da ist es nicht so nur bei uns beiden so, sondern auch wirklich an der ganzen anderen Reihe von Menschen in unserem Alter, die sich eben nicht mehr so hilflos fühlen möchten in dieser ganzen Welt, wo man jeden Morgen mit neuen Headlines aufwacht und ein bisschen so sich vielleicht auch eigene Handlungskraft einfach zurückerobern möchte.
Herr Borschak, nun haben Sie eben gesagt, Sie sind so ein bisschen zwischen den Welten, also von der unternehmerischen ein bisschen in die NGO-Welt. Ich glaube, Andreas, das ist auch etwas, was bis jetzt gefehlt hat. Ich finde es sehr spannend, dass Sie hier also in einer speziellen Generation mit Ihren Mitstreitern diese Gedanken formulieren, die auch gerade Herr Adler geäußert hat. Inwiefern hat Ihnen dabei ein Netzwerk geholfen? Also, dass Sie sagen, Mensch, ich habe von der Schule, kenne ich ganz viele, die habe ich aktiviert oder auch mit den Unternehmen, vielleicht hat der Name doch ein bisschen geholfen. War das irgendwas, wo Sie sagen, ja, ohne so ein Netzwerk kann man sowas eigentlich gar nicht bewältigen oder welche Rolle hat das bei Ihnen gespielt?
Also wir haben einfach gemerkt, wie schon zu Eingangs erwähnt, dass es dass jede Person, mit der man spricht, das Problem diagnostiziert, genau wie wir. Alle wissen, dass wir so viel tun müssen und die wenigsten haben ganz, ganz konkrete Vorstellungen, wie das getan werden kann. Das heißt, fast jedes Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben in den letzten 3-4 Jahren und auch fast jedes Individuum war eigentlich immer bereit, zumindest uns zuzuhören. Und das heißt, es ist ein totaler Team-Effort, den wir hier machen. Und das spielt natürlich eine Riesenrolle in unserer Arbeit, gar keine Frage.
Ich glaube ja, dass einer der großen Unterschiede die Unerfahrenheit ist. Wenn ich das mal so ganz frech behaupten darf, nämlich einfach zu sehen, dass es eine Herausforderung gibt, in Lösungen zu denken und einfach zu machen und Menschen anzusprechen. Das hilft Ihnen sicherlich auch aus Ihrer Ausbildung heraus, das so zu tun. Trotzdem unterscheiden Sie sich ja nicht nur in dem Hebel von anderen NGOs. Auf Ihrer Webseite können wir ja auch lesen, dass Sie Lücken in der Entwicklungskette schließen. Das war jetzt, so habe ich es zumindest im englischen Text verstanden, fand ich spannend. Herr Adler, mögen Sie uns mal auf 1 oder 2 Lücken aufmerksam machen?
Gerne. Also es ist, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Lücken auch, die wir nicht schließen können. Und wir versuchen natürlich, unseren Teil dazu beizutragen, zumindest einen Teil, vielleicht ein bisschen effizienter zu machen. Wir haben gemerkt, dass zum Beispiel Logistik oftmals das fehlende Bindeglied ist zwischen ganz vielen Ressourcen, die es in der Welt gibt, aber die unheimlich unfair verteilt sind. Und bei Unternehmen liegen, die gerne helfen würden, aber gar nicht wissen, wie das so geht mit den ganzen Sanktionsbestimmungen, wo ist denn überhaupt das Krankenhaus, die diese Ressourcen dann auch wirklich in Impact umsetzen können. Und dadurch, dass wir quasi am Ende eigentlich nur ein Brückenbauer sind, zwischen diesen beiden Enden, also den Ressourcen auf der einen Seite im globalen Privatsektor und dann den lokalen Organisationen, die die Arbeit dann vor Ort in den Flüchtlings- und Krisengebieten machen. Wenn man diese Brücke baut, haben wir gemerkt, kann man da eben sehr, sehr viel bewirken, was vielleicht bisher noch nicht so bewerkstelligt werden kann.
Aber ist diese Arbeit nicht auch jetzt Stichwort Beirut, jetzt haben wir es nun gerade erlebt seit ein paar Tagen und letztlich auch die Situation in Nahost, ist die nicht auch sehr gefährlich? Also nochmal, ich nehme Ihnen das alles ab, ich freue mich, dass die Initiative von Ihnen ausgeht, aber gibt es nicht dann auch ein paar, die sagen, okay, komm, nehmt doch erstmal lieber Länder, wo die Angelegenheit ein bisschen sicherer ist?
Ja, das stimmt sicherlich, dass es da andere Länder gibt, wo man sich weniger Gedanken machen muss, ob das, was man hinschickt, nicht am Ende wirklich von der Bombe getroffen werden kann. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, worauf Sie hinaus wollen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt auch deswegen diesen guten Grund, dass wir genau da tätig werden, wo es diese Notlagen gibt, wo vielleicht andere nicht tätig werden. Zum Beispiel in Nordwestsyrien, da ist es auch nicht so, dass jeden Tag Bomben fallen. Ist das oftmals nicht. Da sind eher andere Faktoren wie sanktionsrechtliche Problematiken oder dann auch das Netzwerk vor Ort, was dann oftmals fehlt. Und da kann man auch in Gegenden, die wirklich es bitter nötig haben und von anderen vielleicht eher nicht so sehr bedacht werden, wirklich viele Projekte umsetzen, ohne dass wir bisher den Fall hatten, dass wir wirklich da oder ein lokaler Partner von uns von einer Bombe getroffen wurde, direkt zwischen den Schusslinien im Krieg war. Also da gibt es, glaube ich, auch noch einen ganz guten Mittelweg mit sehr, sehr viel Impact.
Herr Broschek, wie ist das für Sie? Schwingt das mit? Macht Ihnen das Angst oder ist das was, wo Sie sagen, da müssen wir hingehen?
Also ich war jetzt im Juli das erste Mal bei unseren Partnern in der Ukraine vor Ort und war sehr beeindruckt davon, dass man mit einem Zug aus Berlin in ein Kriegsgebiet fahren kann. Und ich glaube, wir merken oft gar nicht, wir sitzen jetzt in Berlin, wie nah diese Krisen doch bei uns so schnell sein können. Und wie gesagt, der Grund, warum es Endpoint jetzt gibt, ist auch diese Erkenntnis von uns, dass die Stunde geschlagen hat, dass wir aktiv werden müssen, weil dieser Wohlstand und dieses sehr angenehme Leben, was wir alle leben, vielleicht doch bald gar nicht mehr so angenehm sein kann. Und darum finde ich auch, dass diese Risiken, die man manchmal im Leben nehmen muss, einfach dazugehören, weil wir uns, glaube ich, gar nicht mehr leisten können, komplett risikofrei Entscheidungen zu treffen.
Ich höre aber auch daraus, was Herr Adler gerade gesagt hat, Herr Broschek, dass es Ihnen auch darum geht, dass Sie einen maximalen Impact liefern und dann auch tatsächlich Regionen, die andere vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht aufgeben oder sich zurückziehen, sie erstmal nicht aufgeben. Sie haben gerade Nordsyrien angesprochen. Wie war das denn, dass Sie da eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, fast die einzigen waren, die überhaupt Medizin in das Land bringen konnte?
Genau, also wir wissen ja alle, letztes Jahr Februar das Erdbeben und wir wissen auch, dass Syrien da auf demselben Level ist, wie sagen wir mal Nordkorea, Kuba oder auch Russland von den US-Sanktionen. Das heißt, es war nicht nur irre schwer reinzuliefern, rein logistisch, sondern auch, wie ja schon von Adler angesprochen, auch rechtlich eine echte komplexe Aufgabe. Und wir haben tolle Partner in Amerika, die uns sehr geholfen haben, genau zu verstehen, wie die US-Sanktionen eben funktionieren und eben die korrekten Ausnahmen zu beantragen. Trotzdem wurden zwischendurch, glaube ich, 30.000 Euro von uns, von der jeweiligen Agentur in Amerika eingefroren. Und trotzdem haben wir es gemacht und liefern auch weiterhin nach Syrien, planen gerade die ersten großen Solaranlagen in Nordwestsyrien zu bauen. Das ist aber eine Sache, die viele andere Hilfsorganisationen einfach vielleicht nicht aufgrund ihrer Größe das Risiko auf sich nehmen wollen oder auch die vielleicht Leute haben, die das umsetzen können. Und ja, darum machen wir eben genau diese Arbeit.
Ja, Sie sind ja ein Start-up und jung. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn sich solche Krisen auftun? Gibt es dann erstmal so ein großes Meeting und alle kommen zusammen? Wie treffen Sie die Entscheidung? Machen Sie das, Herr Adler, Herr Broschek, unter sich alleine aus? Wie binden Sie das Team ein? Herr Adler, mögen Sie uns da mal in so einer typischen Krisensituation mit reinnehmen, wie bei Ihnen dann die sogenannte Lage diskutiert wird?
Was man vielleicht vorab sagen muss, ist, ja, wir nehmen da, es ist immer eine Teamentscheidung bei allem, was wir machen. Wir sind ein kleines Team und deswegen müssen wir da auch alle wegweisende Entscheidungen und Risiken gemeinsam tragen. Trotzdem ist es ja einfach aufgrund der Tatsache, dass wir nur mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, so, dass wir niemals selber uns ein eigenes Bild machen von der Lage vor Ort und dann die Zeitung aufschlagen und daraus eine Entscheidung ableiten, sondern wir A, schauen, ob wir starke Partner vor Ort haben und B, eben, was die uns dann empfehlen. Wir werden nur tätig, wenn das wirklich nachgefragt wird. Und jetzt mag man natürlich sagen, okay, man kann nicht planen, wo die nächste Katastrophe passiert. Wie kann man denn vor Ort eben diese ganzen Partner haben, wenn man da noch nicht tätig war? Es ist natürlich so, dass wir vor allen Dingen auch da Hilfe leisten, wo wir schon ein starkes Netzwerk haben. Aber wie angesprochen am Anfang, diese Netzwerke aus NGOs, die bestehen in der Tat auch so, dass wir manchmal einen Partner hatten in der Ukraine, die dann eben auch in Syrien ganz tolle Arbeit machen, da vor Ort Krankenhäuser betreiben. Und wenn wir eben diese Möglichkeit, dieses Netzwerk haben, und eben deswegen in einer Lage sind, da zu helfen, dass nachgefragt wird, fällt uns die Entscheidung dann oftmals auch sehr, sehr einfach. Aber wir wollen niemals eben aus eigenen Beweggründen tätig werden. Das ist eigentlich immer sehr, sehr klar, wie dann die Entscheidung ausfällt.
Gab es schon mal einen Fall, Herr Broschek, wo Sie gesagt haben, in so einer Situation, das müssen wir jetzt abbrechen, das ist zu riskant oder das kriegen wir auch nicht hin, weil das sind ja doch sehr herausfordernde Dinge, mit denen Sie da umgehen müssen?
Also ich glaube, ein wirklich bitterer Moment, vielleicht auch so das komplexeste Projekt oder eines der komplexesten, die wir gemacht haben seit Beginn, war jetzt durch im letzten Herbst Gaza. Da haben wir sehr früh von unseren amerikanischen Partnern eine sehr, sehr große Lieferung an Medizin de facto gespendet bekommen. Das war ungefähr $2 Millionen Warenwert und sind wirklich an der Bürokratie und dem ehrlicherweise auch dem Widerwillen der verschiedenen Behörden in Palästina, in Israel und auch in Ägypten verzweifelt. Wir haben am Ende trotzdem 3 Lieferungen nach Gaza machen können, aber der Widerwille, der uns dann entgegengestoßen ist, war so signifikant, dass wir es eigentlich fast ganz zurückfahren mussten, die Arbeit vor Ort, bittererweise.
Gaza ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch durchaus Krisensituationen, in denen man sich nicht gerade beliebt macht, wenn man der einen oder anderen Seite hilft, unabhängig davon, dass das ja immer humanitäre Einsätze sind. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle, dass Sie sagen, okay, kommunikativ begeben wir uns da jetzt in eine Krise oder es gibt das Risiko, dass wir da angefeindet werden? Oder ist das was, wo Sie sagen, das ist uns egal, Augen zu und durch?
Kommunikativ ist das, machen wir uns eigentlich nicht die Gedanken, dass wir ein Projekt machen oder nicht machen, weil es gewisse Reputationsrisiken bergen kann. Also dann könnten wir das Projekt einfach nicht gut rechtfertigen, wenn wir dieses Risiko eingehen würden. Wir helfen da, wo wir gebraucht werden. Und IPANIS ist eine sehr unpolitische Organisation, hat deswegen auch viele dieser bürokratischen und auch politischen Schwierigkeiten nicht, denen vielleicht andere Organisationen gestellt sind. Und das wollen wir uns eben auch beibehalten. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass es sehr viele Situationen gibt, jetzt zeitgleich in Israel, im Libanon und in Gaza, wo einfach Menschenrechte und humanitäre Missstände zum einen nicht eingehalten und zum anderen vorherrschend sind. Und da wollen wir eben tätig werden, egal was die Weltpolitik dazu sagt.
Ich würde gerne nochmal auf den Hebel, Herr Broschek, von vorhin zurückkommen. Sie sagten, dass Sie mit überschaubaren, 5-stelligen Investitionen 6, vielleicht sogar 7-stellige Leistungen in ein Land bringen können. Mögen Sie uns da nochmal reinnehmen und für unsere ZuhörerInnen kurz beschreiben, wie dieser Hebel funktioniert?
Ja, gerne. Also ich kann es mal ein Beispiel unserer Medizintransporte machen. Da haben wir eine Art Baukastensystem, dass wir quasi immer von denselben Lieferanten in Amerika die Güter einkaufen. Dann haben wir eine Reihe von Logistikpartnern, die uns in der Regel die Logistik umsonst zur Verfügung stellen in die jeweiligen Länder. Wir liefern im Moment in 6 Länder, neben der Ukraine und Gaza auch Libanon und Syrien, Sierra Leone, Südsudan und Äthiopien. Und haben dort eben vor Ort unsere verschiedenen Partner. Und die Medizin, die wir einkaufen, die kaufen wir bei einer Reihe von anderen amerikanischen Non-Profits ein, die diese auch in der Regel von großen amerikanischen Pharmaunternehmen gespendet bekommen. Also es sind eigentlich in der Regel neue Güter, die aber in sehr großen Mengen sehr günstig vorhanden sind. Und dort kaufen wir die eben ja, für einen Bruchteil des Marktpreises ein und können so eben, wie gesagt, einen rund 20-fachen Hebel auf jeden Euro, den wir ausgeben, bekommen.
Ja, sehr beeindruckend, wenn Sie das so schildern. Herr Adler, Sie haben vorhin über Solartechnik gesprochen und über das Einsparen von Diesel. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, es ist eigentlich eine Tragödie, was jeden Tag passiert. Elektrizität, etwas, was wir völlig für normal und gegeben halten, ist einfach keine Gegebenheit in den meisten Krisengebieten dieser Erde, wo es kein funktionierendes Stromnetz gibt. Und wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, was passiert in einem Krankenhaus, wenn der Strom ausfällt. Beatmungsgeräte, die nicht mehr betrieben werden können. Die Hälfte aller Impfstoffe, die wir zum Beispiel nach Afrika schicken, die verfällt jedes Jahr, einfach weil sie nicht richtig gekühlt werden kann. Also es sind dermaßen große Ineffizienzen, die einfach nur darauf zurückzuführen sind, dass es keinen Strom gibt. Organisationen wissen sich dann natürlich nicht anders zu helfen, als einen zum einen verschmutzenden, zum anderen aber auch sehr teuren Dieselgenerator zu betreiben, der im besten Fall dann ein Drittel des Tages abdeckt. Und diesen Teufelskreis wollen wir einfach durchbrechen, dass Organisationen nicht dauernd mehr Geld für Diesel ausgeben müssen, sondern dann das Geld ausgeben können für Medikamente oder andere viel sinnvollere Sachen. Aus diesem Grund stellen wir eben dann den Organisationen unsere Beschaffungs-Supply Chains zur Verfügung für Solarequipment, haben auch ein Team von Solaringenieuren, die dann eine maßgeschneiderte Lösung für das Krankenhaus zusammenbauen kann und auf diese Weise dann diesen Institutionen Energieunabhängigkeit für die nächsten 10 bis 30 Jahre zu bieten, im besten Fall.
Ja, vielleicht zum Abschluss, Herr Adler, Herr Broschek, noch eine Frage. Man stellt immer gern die Frage nach der Vision, Andreas, ne? Das habe ich von dir gelernt, dass man immer fragt, was müsste passieren, damit Sie im Grunde überflüssig werden. Andersrum gefragt, was wäre für Sie, wann würden Sie sagen oder in welchem Fall würden Sie sagen, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, jetzt braucht es kein Aid-Pionier mehr. Vielleicht in einem kurzen Satz, Herr Adler zuerst, dann Herr Broschek.
Ein Satz und eine große Vision, das ist natürlich immer nicht so einfach.
Sie können auch zwei machen.
wobei dieser Satz schon gilt, ne?
Nein, ich glaube, die Vision, die wir haben, ist, dass vor allen Dingen Hilfe ineffizient dahin kommen kann, wo sie am meisten benötigt wird von allen, die sich dafür engagieren möchten.
Herr Broschek.
Ich glaube, ehrlicherweise, unsere Arbeit ist dann getan, wenn sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen wieder etwas mehr Vertrauen und etwas mehr Lust auf diese Non-Profit-Arbeit haben. Ich finde, oft ist NGO ein Synonym in Deutschland für Bürokratie und Ineffizienz und Langeweile. Und das ist, was wir ändern wollen und vielleicht ein etwas neues Modell den Leuten vorstellen wollen.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder, Andreas?
Vielen Dank. Also ich freue mich sehr, Jörg, dass wir hier zwei junge Menschen in unserem Podcast haben, die die Gemeinnützigkeit neu denken und tatsächlich auch viele kreative Köpfe, junge Köpfe um sich geschart haben, um die Welt ein großes Stück besser zu machen. Das ist sehr beeindruckend. Danke, Herr Adler, danke, Herr Broschek, für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen für die guten Fragen und Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Gleichfalls. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.